Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Schön, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt zu eurem Podcast rund um das Thema Wasserstoff. Und hier an unserem prasselnden Kaminfeuer hier in der Bar sind wir in dieser Woche wieder zu dritt. Während Deutschland im Schneechaos und im Lockdown versinkt, sprechen wir hier wieder sehr gemütlich mit einer sehr, sehr internationalen Runde tatsächlich über unser Lieblingsthema Wasserstoff. Zum einen wieder Servus Johannes und hallo nach Shanghai.
Grüß dich.
Und immer noch bei uns als Gast.
Genau, Thorsten. Hallo.
Ja, hallo.
Nach Norwegen. Hallo Thorsten.
Hi und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Wie ist die Schneelage so bei euch jetzt gerade? Ist es da jetzt auch so Meter hoch oder?
Ja, ich bin ja tatsächlich, da haben wir quasi letzte Woche gar nicht drüber gesprochen. Ich bin ja tatsächlich in der Arktis gelandet. Also wir sind mit Familie hier in Tromsø in der Arktis, also Nordnorwegen. Und tatsächlich ist die Schneelage seit einigen Tagen wieder da, wo sie auch hingehört, in der Arktis. Weil tatsächlich bis vor 2 Wochen kamen die Schneebilder aus Deutschland und nicht aus der Arktis. Also das war schon ein bisschen schräg. Aber es gab die Arktis hat sozusagen einen Sprint hingelegt in den letzten Tagen. Und es ist jetzt ordentlich und das Winter Wonderland, das wir auch so gerne mögen.
Sehr gut. Ja. Und wie ist die Corona-Situation so rein jetzt Interesse halber?
Ja,
vor allem im Vergleich zu Deutschland und zu Shanghai.
Ja, das ist tatsächlich, als wir sozusagen die klassische Silvester-Rückblick-Gespräche geführt haben, also was waren die Highlights in 2020, war das tatsächlich der Top 1 bei mir und meiner Frau, dass wir und insbesondere die Kinder hier oben im Grunde ein normales 2020 verlebt haben.
Ja, super.
Und ja, die Schulen waren offen, keine Masken tragen in der Schule. So, wir haben jetzt sozusagen bei 80.000 Einwohner Stadt hier in Tromsø, haben wir gerade, glaube ich, 10 aktive Fälle. Und ja, sozusagen sehr gut nachverfolgbar entsprechend. Ja. Und dementsprechend bleiben wir schon auch demütig, aber und freuen uns, versuchen uns nicht zu früh zu freuen, aber es scheint ganz gut im Griff und letztlich spätestens seitdem die Dienstreisen dann auch hier in Norwegen wieder gestoppt sind, nach dem Sommer letztes Jahr, ja, kommt hier auch niemand mehr hin.
Nix an, ja genau.
Touristen sowieso nicht, die normalerweise zahlreich sind dann hier oben für Northern Lights und Rentiere und Wale. Aber ja, da das jetzt alles quasi gerade nicht stattfindet, haben wir tatsächlich, was Corona angeht, hier eine sehr luxuriöse Situation.
Ja, schön zu hören. Sehr gut.
Und du hast dann die ganzen Touristenorte für dich.
Ja, genau. Ja.
Wahrscheinlich bist du ja ziemlich beschäftigt mit der Arbeit und den ganzen Wasserstoffthemen, oder? Um wieder zurück zu unserem Podcast zu
kommen. Genau, da war ja was. Ja, so, es ist tatsächlich ziemlich verrückt, ne? Also insbesondere jetzt auch in dieser Lage sozusagen in neuer Job, neue Firma, plus Corona und alles remote. Dazu noch die ja schon letzte Woche besprochenen extremen Dynamiken auf europäischer Ebene. Das ist schon eine Herausforderung auch, sozusagen das sozusagen alles aus dem Remote Office, ja, die Bälle entsprechend hochzuhalten. Mhm. Ja, also da kommt definitiv keine Langeweile auf, sagen wir mal so, da ich sozusagen meine Position in Nell auch, sagen wir mal, mit mir neu geschaffen wurde.
Und du die natürlich jetzt auch füllen musst quasi. Und
ja klar. Ich sie füllen muss und im Moment leider auch noch me, myself and I bin. Ja, aber das, wie gesagt, war vielleicht dann auch noch ein Erfolg, den ich verzeichnen konnte in 2020, dass ich mir jetzt noch Verstärkung holen darf ins Team. Also hier schon mal sozusagen ein Teaser, da kommen demnächst offene Stellen zur
Können wir dann
Zusammenarbeit,
eine
für die Zusammenarbeit mit mir. An den spannenden Themen, die wir so besprechen.
Wir können den Link in die Shownotes posten und dann müssen wir uns über die Provision halt unterhalten noch. Aber das können wir ja vielleicht im Nachgang machen.
Ja, ich habe noch nichts zum Posten, aber ich arbeite noch an den Stellenbeschreibungen.
Okay. Ja. Super. Ja, jetzt hast du es ja schon erwähnt, neue Firma, und hast ja auch schon erwähnt, ja, Nell.
Ja.
Und wir haben letzte Woche im Gespräch uns ja eher über so die ganz großen Randbedingungen unterhalten, die H2-Strategien und die politischen Ziele und Vorgehensweisen und haben dann ja auch so den Hinweis versucht zu geben oder versucht, die Brücke zu schlagen hin zur konkreten Anwendung und dann natürlich, wie funktioniert die Ausgestaltung solcher Ziele bei Nell. Und du hast uns ja freundlicherweise eine sehr, sehr gute und umfangreiche Präsentation auch zu Nell zukommen lassen. Die wurde ja, glaube ich, Ende Januar auf eurem CMD, also
Capital Markets Day
ja, vorgestellt, genau. Und da werden ja massive Ziele, was den Ausbau eurer Produktionskapazitäten angeht, vorgestellt. Ja. Ist das dann sozusagen als Reaktion auf diese politischen Rahmenbedingungen zu sehen oder gab es diese Ziele vielleicht sogar schon vorher?
Na, der Ausbau der Produktionskapazität in Norwegen, das ist schon länger in Planung. Das war tatsächlich unabhängig von den Entwicklungen im letzten Jahr. Da ist er jetzt gerade sozusagen, während wir sprechen, sozusagen arbeiten die Kollegen dort mit Hochtouren daran, an dem Standort in Herøya die Produktionskapazität für die alkalische Elektrolyse-Technologie massiv auszubauen. Und dort wird es eben Mitte diesen Jahres in den Probebetrieb gehen, um dann letztlich im Laufe des Jahres auf diese nominelle Kapazität von 500 Megawatt Elektrolyse-Systemen, die dort vom Band purzeln können, pro Jahr zu kommen. Und das Gute oder Schöne an dem Standort dort ist, dass wir dort entsprechend noch Räumlichkeiten haben, sozusagen diese vollautomatisierte Linie, die dort jetzt aufgebaut wird, eben auch zu vervielfachen, und haben eben vor Ort die Möglichkeit, dann auch flexibel auf steigende Nachfragen zu reagieren und quasi bis auf 2 Gigawatt pro Jahr dort auszubauen. So die Standardantwort auf die Frage, wie lange braucht ihr dann sozusagen wieder sozusagen einen Schritt oben drauf zu bauen, ist immer so etwa ein Jahr, sozusagen, um dann, wie gesagt, so eine zusätzliche Linie noch aufzubauen. Ja, also das war tatsächlich unabhängig von, ich sag mal, der politischen Dynamik im letzten Jahr, dass dort dieses Werk ausgebaut wurde, ja, oder wird heute.
Da ist mir natürlich auch in gewisser Weise gekommen, sozusagen Wasserstoff ist natürlich im Moment das Trendtopic, gerade auch an den Börsen. Da sind ja auch die Aktienkurse von Nell nach oben geschossen. Da kommt mir natürlich immer die Frage, ist es einfach so eine Aktion, um quasi mit dem Trend mitzuschwimmen und da sozusagen auch gekonnt weiteres Geld von Investoren zu akquirieren? Oder sind es dann wirklich so, dass da ökonomisch wettbewerbsfähige Systeme produziert werden? Ich kann mich erinnern, es ist heutzutage, werden gerade 1% des weltweiten Wasserstoffs über Elektrolyse gewonnen. Und einerseits heißt es natürlich, da ist ein wahnsinniges Wachstumspotenzial. Andererseits kann man natürlich sagen, 99% des Wasserstoffs werden wohl über andere Produktionsmethoden gewonnen, weil das wahrscheinlich billiger ist.
Genau, und das ist genau der Punkt. Warum ist das so? Weil es billiger ist. Deshalb müssen wir die Elektrolyse und den grünen Wasserstoff eben billiger kriegen. Naja, das ist natürlich jetzt kein Hype, dem wir da hinterher rennen, denn Nell hat ja nur über oder jetzt fast 100-jährige Geschichte. Das heißt, die ersten 100 Megawatt Systeme, alkalische Elektrolyse, waren in den 1920er Jahren tatsächlich schon im Betrieb. Damals tatsächlich getrieben durch Landwirtschaft und Düngemittelproduktion. Und das genau so lange, bis Erdgas billiger wurde. Und deshalb, wie gesagt, gab es da den entsprechenden Knick offensichtlich ja. Denn wir waren tatsächlich schon mal so weit. Wie gesagt, 1927 war also das etwas mehr als 100 Megawatt System in Norwegen aktiv und in Betrieb. Das heißt, ja, Nel ist ein hundertprozentiges Wasserstoffunternehmen. Nel macht nichts anderes, außer Elektrolyseure und Wasserstofftankstellen zu produzieren. Das heißt, das ist das Geschäft und das ist jetzt nicht eben was, was wir, wo wir mal gerade draufgesprungen sind. Ja, vor dem Hintergrund eben auch, und das macht vielleicht auch Leute entsprechend optimistisch, dass Nel hier auch, jetzt mal unabhängig von den politischen Strömungen im letzten Jahr, die entsprechenden Schritte geht. Und es ist eben nicht nur der Ausbau in Herøya, was die alkalische Elektrolyse angeht, sondern da steht ja auch schon eine Fabrik für Wasserstofftankstellen in Dänemark, wo es möglich ist, dort bis zu 300, ich sag mal, Tankstellenmodule pro Jahr zu fertigen. Das heißt, hier ist auch sozusagen Nel massiv in Vorleistung gegangen, um entsprechend ja auch dann schneller als die Konkurrenz bereit zu sein, jetzt in diese Hochskalierung zu gehen. Und ja, das macht es auch so spannend, entsprechend jetzt hier zu sein und Teil dessen zu sein. Ja, und Nel ist eben tatsächlich, auch wenn man auf die Zahlen schaut, der weltgrößte Elektrolysehersteller. 3.500 Einheiten schon ausgeliefert. Also auch so ein unique selling point, dass eben dadurch auch die Betriebserfahrungen einfach immens sind. Und eben Nel-Systeme entsprechend auch, was die Finanzierungsfähigkeit oder die Bankability, wie man neudeutsch sagt, angeht, auch sozusagen ganz gute Karten haben.
Jetzt hast du schon vorhin erwähnt, und das finde ich sehr spannend, es war schon mal so weit eigentlich, dass die Elektrolyse sehr wettbewerbsfähig war, und was sozusagen dann zum Rückgang oder so geführt hat, war im Endeffekt dann halt die immense Hochskalierung von Erdgas und vielleicht auch dann im weitesten Sinne halt Erdöl, die halt die Verbrennerindustrie, wenn ich es mal so sagen darf, dann halt massiv einfach gepusht hat. Und jetzt hat Nel verkündet, in wenigen Jahren, also wirklich 2025, soweit ich weiß, soll also der grüne Wasserstoff, also Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt, wettbewerbsfähiger oder ja, also halt günstiger sein als Wasserstoff aus fossilen Rohstoffen. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, wie soll das funktionieren? Denn Wasserstoff aus fossilen Rohstoffen, halt über, ja, vielleicht Dampfreformierung hergestellt oder sowas, der ist ja immer noch wahnsinnig billig. Der ist zwar natürlich irgendwie halt nicht das, was wir uns vorstellen unter nachhaltig oder klimafreundlich, aber man kann es natürlich sehr gut verstehen oder sehr gut nachvollziehen. Ja, gerade halt so Erdgas- oder Erdöl-exportierende Länder, die sagen natürlich, ja, wir haben hier noch jede Menge von dem Zeug und können das super billigen Wasserstoff herstellen und schicken euch den dann nach Europa oder nach Nordamerika oder sonst wohin, halt wo ihr das Zeug haben wollt, da schicken wir euch das hin und ihr habt super billigen Wasserstoff. Wie soll denn da ernsthaft der erneuerbar hergestellte Wasserstoff da mithalten?
Ja, da gibt's ja, also ein Land kenne ich schon, den sitze ich gerade. Norwegen hat auch noch ziemlich viel von dem Zeug. Das ist tatsächlich auch eine der Herausforderungen jetzt in meinem jetzigen Job, da ich ja zuständig bin auch für die ja, politischen Aktivitäten und politischen Entwicklungen. Das heißt, das ist sicherlich eine Herausforderung hier im Heimatland. Aber da hatte ich ja vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dazu. Da hatte ich ja einen Aha-Effekt, dass ich auch immer davon ausgegangen bin, na ja, okay, dann schickt uns eben Norwegen nicht mehr Erdgas, sondern halt mit günstiger erneuerbarer Energie hergestellten Wasserstoff. Aber das Konzept sieht ja gar nicht so aus. Das Konzept ist ja, und das sind ja die auch, was die norwegische Regierung gerade auch in den letzten Monaten mit immens hohen Förderbescheiden beschieden hat, dass weiterhin die Erdgasinfrastruktur genutzt wird, um Erdgas auf den Kontinent zu schicken. Und dann die Reformierung entsprechend auf dem Kontinent stattfindet und Norwegen dann aber das CO2 abholt. Also
Und wieder einspeichert bei sich
das
in den
sind quasi
Erdgasfeldern.
diese Projekte, die man da jetzt in den letzten Monaten auch gehört hat, was CCS-Technologien angeht, dass quasi Norwegen hier eine, ja, sagen wir mal, CO2-Infrastruktur aufbauen will. Und entsprechend, um sicherzustellen, weiter Erdgas quasi Kontinentaleuropa verkaufen zu können. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Und wir kommen wieder zu dem grünen Wasserstoff. Naja, also die zwei großen Treiber sind ja, und wenn man, der größte Treiber ist letztlich die Kosten der erneuerbaren Energie, die da reingeht in den Elektrolyseur. Und dann haben wir eben den Elektrolyseur an sich, die CapEx-Kosten. Und was hat uns jetzt nun verleitet, diese Aussage zu machen, auch an unserem Capital Markets Day, diesen 1,5 Dollar pro
Pro
Kilogramm
Kilogramm, das
grünen
ist natürlich,
Wasserstoff bis 2025? Das sind eben ganz klar zum einen die Entwicklungen der Kosten von Erneuerbaren. Ja, also da haben wir in den letzten 10 Jahren, was die Kostenentwicklung angeht, insbesondere im PV-Bereich, haben wir eine Reduktion von 90% erlebt. Ja. Allein in den letzten 5 Jahren 50% für Solarenergie. Und ich sag mal, die Auktionen, die in den letzten Monaten passiert sind, insbesondere in Portugal, was Solarstrom angeht, zeigen eben, dass es da noch weitergeht. Also da ist weiterhin Potenzial drin. Und ja, wenn man eben von, ich sag mal, 20 bis 30 Dollar pro Megawattstunde für die erneuerbare Energie, wenn man das ansetzt und dann eben quasi das, was Nel auf der Technologie-Roadmap hat für die entsprechenden Elektrolysesysteme und den Investanteil in die Elektrolyse, das hat uns eben sozusagen sag mal, ausreichend Selbstvertrauen gegeben, hier diese Aussage auch zu tätigen Ende Januar.
klingt halt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, so aus meiner ja,
Naja, aber es ist
persönlichen
ja.
Warte. Also, man
Ja,
kann
aber
ja,
es
glaube
ist
ich, sagen, aber wenn diese 1,50 dann erreicht sind,
ja.
dann ist es der Durchbruch, dann ist das Thema gegessen und dann ist Wasserstoff die ganz große Nummer.
Ja, aber
Und
das
das,
muss
was
es
das
ja
dann wirklich
sein.
jetzt, ja.
Das haben wir ja letzte Woche besprochen, dass quasi genau jetzt der Zeitraum 2020 bis 2030, da muss das passieren. Und warum sich dann nicht auch ein bisschen sogenannte Stretch-Targets setzen, um diese Ziele zu erreichen? Wir kommen ja nicht darum herum. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so ja, vom Himmel gefallen, sage ich mal. Denn ich sag mal, führende auch Meinungsbildner in der Szene wie IEA oder auch Institute in der Szene, IEA, Bloomberg, machen ja schon auch entsprechende Diagnosen, dass spätestens 2030 diese sogenannte Fossil Parity erreichbar ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so weit hergeholt, sozusagen basierend auf der eigenen Ambition, was die Elektrolyseanlagen angeht, hier einfach eine bisschen sportlichere Vorhersage zu machen.
Ja.
Du hast vorher das Thema erneuerbare Energien angesprochen, wo der Preis ja auch, der Produktionspreis rapide gesunken ist. Ein wichtiger Punkt war da ja wahrscheinlich auch, dass es diesen Einspeisevorrang am Anfang gab, wo selbst als die erneuerbaren Energien noch nicht wettbewerbsfähig waren, konnte man die trotzdem verkaufen. Glaubst du, dass der Markt jetzt für solche Wasserstoff aus Elektrolyse groß genug ist, um dann in dieser Phase bis zu dem Durchbruch den Wasserstoff abzunehmen? Gibt es da vielleicht irgendwelche sozusagen ähnlichen Instrumente, die wir einführen müssen, damit man wirklich zu diesem Ziel 2025 hinkommt? Weil ich denke mir, im Moment fehlt es halt wahrscheinlich an den Produktionsvolumina für die Elektrolysesysteme. Und eben, dass die Erneuerbaren billiger werden müssen. Aber das mit den Erneuerbaren, das wird sich von selber lösen, weil die halt schon so günstig sind.
Ja.
Aber die Produktionsvolumina für Elektrolysesysteme, die muss man ja wirklich hochfahren.
Ja.
Die Frage ist dann, wie kriegt man dieses Volumen zustande? Ja. Weil Nel wird ja jetzt nicht 500 Megawatt Elektrolyse-Systeme pro Jahr produzieren, einfach nur um zu lernen, wie man es billiger macht, oder? Sondern sie wollen das ja weiterhin verkaufen.
Das sollte schon, ich sag mal, in der Annäherung mit entsprechenden, da fällt mir jetzt nur das englische Wort ein, Order Backlogs, irgendwie unterlegt sein. Ja. Stimme ich.
Also da gibt es heutzutage im Prinzip dann schon diese ausreichend Nachfrage, um sozusagen in Spezialanwendungen
genau.
mit Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen und das
ja.
ist quasi dann in gewisser Weise wettbewerbsfähig.
Also wie gesagt, das ist tatsächlich jetzt die Aufgabe der nächsten 10 Jahre mit, ich sag mal jetzt, mit dem IPCEI als Kickstart und eben dieser bis zu 100% Förderung der Finanzierungslücke, so wo man dann, ich sag mal, dass vielleicht
damit die Volumen
überlegen muss,
bestanden.
Auch mal in jetzt eine vielleicht erstmal wirtschaftlich nicht so attraktive Anwendung zu gehen. Und dann müssen natürlich andere Dinge noch passieren, ne? Also das ist nicht alles in place, das haben wir ja auch letzte Woche gesagt, also die gesetzliche Rahmenbedingungen, dazu gehören für mich auch Anreizsysteme hier und auch für beide Seiten, also Anreizsysteme insbesondere für Nachfrage, da reden wir dann über den CO2-Preis, über eben Vergütungen, wenn ich, oder auch Förderungen, wenn ich eben ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben muss, CO2 einzusparen. Also diese Carbon Contracts for Difference, das sind ja alles Dinge, die auf dem Tisch liegen, aber die sind eben noch nicht in place. So, das heißt, das brauchen wir schon alles noch, ja. Also ganz klar, also die entsprechenden Anreizsysteme auf der Nachfrageseite, aber auch schon auf der Produktionsseite. Also ich habe es jetzt quasi, weil ich eben auch ein bisschen später jetzt dazugekommen bin, als quasi ja der Aufbau in Herö ja schon im Gange war. Aber hier habe ich durchaus mitbekommen, dass es eine Herausforderung ist und war, für solche Aktivitäten auch eine entsprechende Unterstützung zu bekommen. Also wirklich, wenn es eben nichts mit F&E zu tun hat, sondern in Anführungszeichen nur eine Hochskalierung ist auf der Produktionsseite, dass man da eben auch mal gucken muss, ob es da entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und vielleicht auch im Zusammenhang mit Nachfrage muss ich gerade noch mal, weil ich mich auch ja immer wieder über diese ideologischen Posts und so weiter aufrege, was jetzt Brennstoffzellen im Verkehrsbereich, insbesondere bei kleineren Fahrzeugen angeht.
Ja.
So, also Leute, wir haben im Verkehrsbereich aus meiner Sicht, und wenn es da noch was anderes gibt, dann sag mir Bescheid, zwei Null-Emissionstechnologien mit Einschränkungen noch Biogas, okay, sagen wir 2,5. Und das ist Batterie, Brennstoffzelle mit grünem Wasserstoff und, wie gesagt, Biogas mit Einschränkungen. Warum stecken wir in diesen ideologischen Diskussionen? Ja. Also da werde ich wahnsinnig und habe mich jetzt aber mittlerweile mindestens dazu gebracht, dass ich nicht mehr auf alles reagiere.
Genau, ja, genau.
Aber in dem Zusammenhang wollte ich jetzt gerade noch mal loswerden. denn was Nachfrage angeht und Hochskalierung, der Verkehrsbereich ist da insbesondere jetzt kurzfristig sehr interessant.
Ja.
So, wenn wir über Stahl und Chemie und so weiter sprechen, da ist die Einstiegsschwelle wesentlich höher,
ja.
Was die Kosten angeht. Deshalb alle, die hier ideologisch, weil sie aus irgendeinem Grund keine Brennstoffzelle in einem Pkw sehen wollen, gegen Wasserstoff im Verkehrsbereich sind, die behindern, indirekt auch alle anderen Pfade. Mhm. Ja. Mhm. Und so, wie gesagt, ich sehe den Verkehrsbereich, was jetzt gerade die kurzfristige Nachfrage angeht, als sehr interessant.
Mhm. Ja, Skalierung der Produktion, wie du schon angesprochen hast, vielleicht auch mit Hilfe des Verkehrsbereichs, aber ist, wie wir jetzt im Gespräch ja, glaube ich, sehr deutlich gelernt haben, schon mit enormen Herausforderungen verbunden. Wird wahrscheinlich auch für Nell jetzt sicherlich kein Selbstläufer. Also da muss wahrscheinlich noch viel, viel an Energie und an Geld einfach reingesteckt werden.
Ja, klar.
Und was uns in dem Zusammenhang dann etwas wundert. Es gibt bei Nell ja die beiden Typen von Elektrolyseuren, die PEM-Elektrolyseure und die alkalischen. Mhm. Und wenn jetzt die Skalierung, wie du es gerade beschrieben hast, also Markthochlauf, schwierig ist und schmerzhaft ist und viel, viel Geld kostet, warum sich nicht auf eines fokussieren? Was ist der Grund für Nell, wirklich diese beiden Typen oder die beiden Konzepte im Auge zu behalten und eben halt beides hochskalieren zu wollen?
Ja, also ganz klar, die Herausforderung, die wir jetzt, glaube ich, zu Genüge auch in den letzten, dieses Gespräch und auch im letzten Gespräch besprochen haben. Jede Anwendung hat eben hier ihre Eigenheiten und entsprechend sind wir davon überzeugt, dass sich je nach Anwendungsfall eben die eine oder die andere Technologie besser eignet. Und deshalb sind wir davon überzeugt, dass das ein entscheidender Mehrwert auch von Nell ist, dass man das Nell, dann in Diskussion mit dem Kunden, das für die entsprechende Anwendungen zurechtgeschnittene System zu entwickeln. Ja, wer sagt, dass es nicht auch vielleicht eine Kombination sein kann aus, alkalisch und PEM, je nach Anwendungsbereich. Wenn man sich dann auch, die Vor- und Nachteile entsprechend anguckt, der Technologien, dann wird es auch nochmal offensichtlicher. Und ich habe ja gerade schon gesagt, alkalisch, 100 Jahre Geschichte fast. So, das heißt, wir reden hier über natürlich ein Workhorse, ja. Also das ist eine robuste Technologie, ist auch über die Jahrzehnte kostenmäßig jetzt schon auch sehr konkurrenzfähig. Nicht zuletzt die Entwicklung dort und auch, Heroja, der Ausbau ist ja alkalische Technologie, hat uns auch zu dieser 1,5 $ Aussage sozusagen gebracht. Alkalische Elektrolyse ist nochmal ein deutliches Stück effizienter als PEM Stand heute. Und die Weak Points auf der anderen Seite ist natürlich, man braucht ein bisschen Platz. Ja, also aber auch da, ne, wenn man über industrielle Anwendungen redet, im Chemiebereich, im Stahlbereich, so, dann hat man vielleicht auch nochmal die Fläche verfügbar und braucht, und das ist immer so der andere Weak Point, eben auch nicht so eine arge dynamische Performance des Systems, weil man eben kontinuierlich Wasserstoff benötigt und auch entsprechend kontinuierlich Wasserstoff braucht und auch auf eine entsprechende hohe Betriebsstundenauslastung zu kommen. So, also das ist die alkalische Seite. Ja, und genau diesem Flächenbedarf und Dynamik steht dann eben die PEM gegenüber. Die ja, auch im Vergleich eine verhältnismäßig junge Technologie ist, eben dynamisch sich insbesondere eignet auch für Integration in so ein erneuerbares System mit dem fluktuierenden Input, ist deutlich besser beim Flächenbedarf ist aber aufgrund, ich sag mal, des noch zarten Alters kostenmäßig noch ein ganzes Stück über dem alkalischen System. So, und das alles zusammengenommen und wenn man sich dann die verschiedenen Anwendungen anguckt, ich habe gerade gesagt, irgendwas Industrielles, Stahlproduktion, kontinuierlicher Bedarf gegenüber, ich sag mal, Stabilisierung eines erneuerbaren Systems, ja, gibt es da einfach aus unserer Sicht genügend Anwendungsbereiche, wo es eben Sinn macht, sich zu fragen, ist es nun alkalisch oder PEM oder eine Kombination? Und deshalb haben wir uns, oder ist Nell entsprechend aufgestellt.
Ja gut, ich glaube, da müssen wir dann mal noch eine extra Folge machen, um wirklich in diese technischen Details von den Elektrolyseuren einzugehen. Die Zeit rennt uns wieder davon, drum vielleicht noch als Abschluss. Hast du eine persönliche Einschätzung, welche Systeme jetzt wie stark vertreten werden sein im zukünftigen Wasserstoff-Elektrolyse-Mix?
So, da gibt es eine deutliche Analogie, glaube ich, zur Antwort auf die Frage, die ich jetzt auch, also wenn es um den Verkehrssektor geht, Batterie oder Brennstoffzelle oder Unbrennstoffzelle, wie sind da die Verteilungen? Das ist hier ähnlich. Da, nachdem ich jetzt die Vor- und Nachteile gerade beschrieben habe, ist tatsächlich im Grunde anwendungsspezifisch. Ne? Also wo man eben kontinuierlichen Wasserstoffbedarf hat, wo man auch einen kontinuierlichen Power-Input sicherstellen kann und man eben nicht beispielsweise im Offshore-Bereich unterwegs ist, wo ja tatsächlich dann auch sehr dynamische Antworten gefragt sind vom System, ist es wie auch im Verkehrsbereich zwischen Batterie und Brennstoffzelle hier aus meiner Sicht ein Mix und wie der am Ende aussieht, da möchte ich mich jetzt nicht zu einer Aussage hinreißen lassen, aber ich denke, es wird auch da ein entsprechender Mix sein.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank für diese sehr, sehr spannenden, fundierten und interessanten Aussagen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier zu sprechen, jetzt gerade auch, weil du ja ein sehr gefragter Mann ja auch bist, wenn ich das mal so sagen darf, und wahrscheinlich ja genug um die Ohren hast. Freut uns ganz besonders auch, dass du dir hier jetzt diese Stunde halt mit uns hier an der Hydrogen Bar auch genommen hast. Vielen Dank dafür.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und ist immer eine sehr willkommene Abwechslung. Also gerne können wir das auch jederzeit wiederholen, wenn wir wieder genügend Themen auf der Liste haben.
Ja, super.
Freut uns, das zu hören. In dem selben Horn natürlich wieder der Ruf an euch alle. Wenn ihr Feedback habt, dann lasst es uns wissen über die Webseite hydrogenbar.de oder die E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge oder neue Themenvorschläge.
Genau, so ist es. Und ansonsten hören wir uns dann ja in einer Woche wieder mit der nächsten Folge. Jetzt können wir diesmal noch nicht teasern. Nee,
ich weiß nicht, wer kommt.
Ja, genau. Wenn wir das halt selber wüssten, wenigstens, dann könnten wir irgendwie so einen Hinweis geben. Aber lasst euch überraschen, würde ich sagen.
Ja.
Wir hören uns in einer Woche wieder. Vielen Dank nochmal an euch und bis bald. Macht's gut.
Tschüss.
Ja, Dankeschön. Ciao.